Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma, Rettungswesten made in Germany.
Außerhalb der Wunde Globe, und dazu begrüße ich den One and Only Podcasten. Hallo Podcasten.
Ja, moin.
Na?
Yo. Ich lache immer noch über den Namen. Das hast du jetzt einfach so eingebürgert, aber ist eigentlich ja ein bisschen nah.
Ja, ich habe mich gefragt, liegt das eigentlich dran, weil du den Podcast machst oder weil der Carsten so oft auf dem Pod ist? Aber das wollen wir jetzt nicht.
Das wird zu weit führen.
Ne? Ja. Apropos auf dem Pod sitzen, warst du denn wählen am Sonntag?
Oh ja. Ich wollte eigentlich die Segelsaison eröffnen in Kiel. Dann habe ich gedacht, es wird doch noch ein bisschen kalt. Und dann, oh scheiße, ich muss ja auch noch wählen. Ja, war ich. Alles ein bisschen ernüchternd, ne? Um nicht zu sagen, sehr ernüchternd, ja.
Ja, ich habe ich bin ja im letzten Juni nach Kiel gezogen. Und ich bin öfter mal, habe ich die Frage nicht beantwortet, warum wir nach Kiel gezogen sind von Brandenburg. Ich glaube, die kann sich jetzt jeder
fühlt sich bestätigt, oder?
Jeder selbst beantworten. Ist wirklich ein Grund mit. Also ist es wirklich ein Grund mit, weil man kann ja, also ich halte so ein Verbot zum Beispiel persönlich, ohne jetzt so politisch zu werden heute, halte ich für schwierig, weil tauchen sie dann woanders auf und andererseits muss man sagen, man muss es mit Voltaire ein bisschen halten, ne? Ich hasse, was du sagst, aber ich liebe, dass du es sagen kannst. Also wir haben eine Demokratie und wenn Leute das wählen, dann wählen sie es halt, so schwer das auszuhalten ist, aber ich habe es halt und selbst meine Frau Anja, die ja in Ost-Berlin geboren ist, die ist ja nicht richtig Ossi, aber damit bist du natürlich schon ein bisschen Ossi, hat gesagt, ich möchte hier gerne weg und ich möchte, also uns war klar, dass wir wegfahren und dann weggehen und dann hat Anja auch gesagt, ich möchte aber in den Westen, ich möchte nicht mehr in den Osten, weil man das da auch sehr, ohne jetzt zu tief reinzugehen, du siehst es jeden Tag im Alltag, du kriegst es mit, dass sich keiner gegen, also selbst Leute in wirklich so absurde Sachen, wo mit dem Supermarkt steht einer mit mir mit einem Jogginganzug, auf dem so ein Lanzer gedruckt ist, also der ist gekauft, wirklich so ein Lanzer und dann in so einer Faktur Deutschland Kämpfe und Siege und keiner guckt den irgendwie auch komisch an und ich muss den natürlich komisch angucken, weil ich meine, aber gut, wir sind ja ein Segelpodcast. Ich habe mich aber gefragt, so würde ich jetzt nach Osten segeln und man tut ganz vielen Leuten Unrecht damit, die da irgendwie einen guten Job machen. Es ist halt auch echt schwierig, dass das alles so gespalten und dass man selbst sieht, in Seglerkreisen werden die Leute gespalten und ich hoffe, dass wir uns alle mal wieder ein bisschen sammeln. Und
also ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen, für mich war das jetzt schon, man denkt, man beobachtet, ist ja jetzt keine Überraschung, man beobachtet das ja auch schon länger, aber ich habe jetzt wirklich gerade erstmalig das so bei mir selbst gemerkt und haben jetzt überlegt, ich glaube in 2 Wochen sind irgendwie Ferien hier in Hamburg und dann wurde wir fahren nochmal eine Woche wieder weg. Früher sind wir häufig, wir waren jedes Jahr immer in Zingst, da war jedes Jahr immer ein Matchrace, da waren wir mit meinen Eltern damals noch. Und ich glaube, 10 Jahre lang war immer dieses Matchrace in Zingst, tolles Ding. Und jetzt habe ich gedacht, hey, ja, wir fahren wieder nach Zingst. Und dann denke ich, hey, aber gucke ich mal, wie da gewählt wurde. Dann habe ich mir überlegt, sag mal, wenn du da mit dem Hamburger Kennzeichen irgendwie hinkommst. Also allein dieser Gedanke schon, da wird wahrscheinlich überhaupt nichts passieren. Aber wenn da fast oder über 40% oder Rügen ist, glaube ich, 50% an der Ostseeküste, AfD-Welt, hat man schon. Also allein, dass dieser Gedanke aufkommt, ne? Also ich. Fühlt man sich irgendwie nicht wohl. Aber wie du schon sagst, das hat ja alles seine Gründe. Ist überhaupt nicht schön. Wissen auch nicht, wo sich das irgendwie hin entwickelt. Ist ein unangenehmes Gefühl. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht jetzt irgendwie Sonntag. Ist aber die Realität und wir hoffen nur, dass sich das alles irgendwie alles in die richtigen Bahnen läuft irgendwie. Ne?
Um das in Segelboote zu sprechen, wir sitzen alle in einem Boot und ich finde, gerade als Segler müsstest du wissen, wenn der Sturm aufkommt und du bist in der Crew und es ist richtig ungemütlich, hilfst nicht, den Skipper anzuschreien, sondern nimm einfach die Schote in die Hand und mach mit, dass alle das schaffen. So glaube ich, müssen wir das alle ein bisschen sehen. Puh, jetzt habe ich noch ein bisschen die Kurve gekriegt, ne?
Oh, ja, genau.
Oder?
Aber es ist schon richtig so. Aber ich denke schon, weil wir müssen ja auch gucken, man weiß ja auch, die sind ja nicht plötzlich alle wie böse oder komisch geworden oder so, sondern es ist ja, gibt ja Probleme und wie, naja, und es gibt auch Themen, wo man einfach jetzt sagt, ja, das ist halt eine gewisse Anti-Haltung und nicht alle sind von Grund aus, tragen jetzt die Anzüge, von denen du gerade sprachst, Jogginganzüge, wo man das dann wirklich, was dann tief in, das gab's ja schon, das wird's wahrscheinlich auch schon immer gegeben.
Ja, aber ich so bin richtig bedroht Thema, worden da. Also,
ach krass.
Ja, ich hab diese Kolumne gehabt in der Märkischen und ich habe nichts Politisches geschrieben, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich habe mich da voll rausgehalten. Ich habe so gesellschaftliche Alltagsthemen beschrieben. Aber da ich Journalist bin, wurde, und das habe ich irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr, dass das auf Facebook ausgespielt wurde, da haben sich in einem Strang, wo ich über Baustellen geschrieben habe, haben sich Leute darüber unterhalten, wie man mir, wirklich, die haben sich überlegt, in einem Riesenstrang in den Kommentaren, wie man mir einen Unfalltod zufügen kann. Ach, also das ist schon...
Ja, genau, das sind ja...
Das jetzt mal aber wir abhängig von der politischen Richtung. Ja. Also es, wie gesagt, ich finde da, die Toleranzschwelle ist schwierig, aber man muss sie haben, finde ich. Ja. Aber das geht dann zu weit und ich meine, hier hören ja vermutlich nur Segler zu.
Ja, wir hoffen, am Wasser ist es alles anders, oder? Oder ich meine, gehen wir jetzt vermutlich auch einfach mal von aus. Ich habe es noch nicht erlebt, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube ja auch, haben wir auch öfter drüber gesprochen, sag ich mal, wenn man schon, oder wir glauben ja daran, dass Segler schon irgendwie vielleicht ein Menschenschlag sind, wo das sich nicht so verfängt. Und ich glaube, das finden wir auch alles gut. Da ist die Welt noch in Ordnung, sagen wir jetzt einfach mal so.
Kriegt man ich so hoffe, den Dreh. Sie sind offen.
Man kriegt, vielleicht kriegen wir so einen Dreh.
Für alle. Ich habe aber eine tolle Überleitung.
Ja, mach mal.
Genau. Man kann sich über Behörden und über den Staat manchmal auch aufregen. Mhm. Ich mach's gerade. Ich habe ja auch darüber geschrieben. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Ich mache ja den SRC.
Mhm.
Funkschein. Und den Funkschein, genau, Short Range Certificate. Das ist der praktisch der sogenannte Küstenfunkschein bis zu, ich weiß gar nicht, wie viele Meilen der gilt. Also irgendwann hast du dann keine Verbindung mehr, dann brauchst du einen LRC, diesen Long Range Kram. Mhm. Aber es reicht halt der SRC normal in Küstengewässern. Das ist, ich habe darüber geschrieben, das ist sowas von bescheuert, was man da lernen muss. Es ist, ich habe kein anderes Wort. Ich erinnere mich.
Ich habe das ja auch mal gemacht.
Ich sitze, Anja lacht sich tot. Ich habe eine App, ne, von, kennst du ja auch, von Jochen, der hat so eine Lern-App, also so eine SBL-Videokurs und Skipper-Praxis-App. Und da gibt es auch das Modul SRC. Und dann wird das alles super erklärt. Also die Theorie habe ich gelernt, die kann ich auch. Die finde ich auch super, dass man das weiß, wie das alles so geht und welche Kanäle für Navigation sind und welche Kanäle mit dem SAR-Hubschrauber-Helikopter ausgetauscht werden und wer den Notverkehr leitet und dass man Silence Fini sagt und keine Ahnung, solche Sachen. Das finde ich halt super. Jetzt kommt es aber, die Betriebsverfahren nennt sich das. Wo man dann verschiedene, also Notverfahren, Sicherheitsverfahren, Dringlichkeitsverfahren und. Und aber auch den Routineverkehr. Und es ist, ich meine, ich sitze hier und spreche, ich habe ja ein Funkgerät jetzt, ich mache das dann immer so aus Spaß, dann spreche ich da so rein, um das alles so zu lernen, weil du musst es in der Prüfung auch irgendwie vormachen an einem Funkgerät.
Mhm.
Und dann gucken wir diese DGZS-Doku und Anja lacht sich tot und sagt so, sag mal, sprichst du da eigentlich immer, guck dir mal die Profis an. Und ich so, ja, es ist komplett was anderes. Also ich war, und gestern war der oder Sonntag war irgendwie die Kirsche auf der Aufregungstorte, weil ich nach an Thiessenkai, nach Holtenau gefahren bin hier in Kiel. Das ist nördlich der Schleuse und ich habe ja mein neues Handfunkgerät mir bestellt und ist auch da. Da habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Also ich finde das Funk natürlich nicht, ich höre nur mit. Und habe Kiel Kanal 4 eingestellt, das ist die Schleuse Holtenau. UKW Kanal 12 und habe einfach dann im Auto mal eine halbe Stunde gelauscht, wie die so sprechen. So, wie sprechen die? Ich müsste, wenn ich jetzt Lilly lad, ne, dein Boot.
Ja.
Ich möchte gerne mit dir ein Bier trinken. Da müsste ich eigentlich sagen Lilly la. Lilly la. Lilly la. Callsign. Delta Papa bla bla bla. Und so weiter und so fort. Dann Gisela, dann eigentlich müsste ich noch sagen, als Bed and Repeat, ne? Irgendwie Golf, India, lassen wir es alles, Sierra. So, wie wird an der Schleuse gefunkt? Ja, moin Kiel 4, hier ist die Carolina. Wir sind
die
jetzt
Profis.
Kiel Lighthouse und möchten gleich schleusen mit Ziel Rotterdam. Ja, hier ist Kiel Lighthouse, moin Carolina. Ja, dann komm ran, hier ist alles frei. So, das war's. Und wenn du diese DGZS-Doku siehst, man denkt dann ja, ich habe dann noch gedacht, so, naja gut, in so Notverfahren, Mayday und bla, und wenn da gab es diesen Fall, wo vor echt anderthalb Jahren ist so ein Frachter in einer deutschen Bucht abgesoffen. Da habe ich noch mal bei Marine Traffic diese Suchmuster, die fahren, angeguckt. Das war unfassbar. Da sind leider 7 Seeleute gestorben und in dieser Doku ist dieser Fall dokumentiert, also mit der Kamera draußen gewesen. Und dieser On-Scene-Coordinator, also der vor Ort diesen Notverkehr leitet, nein, die sprechen nicht jedes Mal mit Mayday rein. Das, also, ja. Du sollst in diesem, die, und wenn du dann siehst, dann hat irgendwie einer in der Lübecker Bucht ein Problem, dann funken die den an, sagen, ja, moin, Lilila, hier ist der Seenotrettungskreuzer Anneliese, wir sind in 3 Minuten bei Ihnen. Jo, super, danke. Und nicht Delta, Papa, Zero, Niner, Zero.
Ja.
Es ist, ja. Und da denke ich so, das ist doch echt Willkür. Und ich habe einen Freund gesprochen, der hat den SRC auch gemacht, der meinte, das war so willkürlich, ich lerne jetzt gerade 27 Seefunktexte, die so ähnlich in der Prüfung vorkommen müssten, irgendwelche Schiffe, die vor Norwegen in Seenot geraten und sowas. Ist ja alles gut, dass du es weißt. Der meinte, der kam dann rein in die Prüfung und dann haben die, da waren 2 Leute wohl da, Prüflinge, und der Ausschuss meinte so, oder der Prüfer meinte, ja, Sie sind die Segeljacht so und so, und zu meinem Kumpel meinte der, ja, und Sie machen dann einen Rettungskreuzer. Und der so, wie? Ja, die müssen dann den Notverkehr leiten. Und der so, hey, ich habe da gar keine Ausbildung für. Das ist wirklich Schikane. Also der hat sich dann da einen abgebrochen. Und dann auch noch auf Englisch alles zu wissen. Also ich zum Glück spreche ich jetzt gut Englisch. Ich habe jetzt kein Problem, so einen englischen Text zu übersetzen, die du dann vorgelegt kriegst. Du musst auf Deutsch übersetzen oder andersrum. Aber also Leute, ist das echt euer Ernst? Also wirklich. Hast du denn so einen Schein?
Ja, aber ich kann mich tatsächlich erinnern, wie gesagt, vor Urzeiten, das haben wir tatsächlich in der Redaktion damals gemacht, bei der Yacht noch. Dann haben sie gesagt, oh, da kommt so ein Prüfer rein, machen wir immer in der Mittagspause und kriegen wir sponsert irgendwie der Laden und so. Und das war nicht ganz so. Ich kann mich eigentlich nur erinnern, wie witzig das war, weil man plötzlich die Kollegen in einem anderen Umfeld kennengelernt hat. Weißt du, weil man plötzlich in so einem Prüfungsumfeld und Schulumfeld und jeder hat sich da so gegeben, weißt du, der eine, der halt sonst der totale Spießer war, der war dann natürlich auch nochmal der, ja, jetzt ganz genau, zack, zack, zack. Und der andere war, oh, scheißegal, ich habe noch nichts gelernt, hast du was gelernt? Das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig im Nachhinein. Aber natürlich auch, klar, man hatte dann wirklich, das erinnere ich, man wollte jetzt auch nicht in dem Umfeld da irgendwie jetzt sich eine Blöße geben und irgendwie durchfallen. Und das war nicht einfach. Und ich weiß noch genau, das habe ich
aber eher auch. Ja, aber habt ihr doch vorher gelernt dann.
Ja, wir haben in dem, das war so immer alle paar, weiß nicht, zog sich über ein paar Wochen und man musste halt über ein paar Wochen da immer, ja, so Kompaktkurs da irgendwie gemacht, keine Ahnung. Und man, ich weiß aber, das war jetzt nicht in dem Fall ein Thema, aber was ich höre, was du gerade sagtest, ich weiß das auch im Segelverein, ein großes Thema war eben das mit dem Englisch, ne? Und dann hörte ich auch, dass ganz viele durchgefallen sind, weil sie das eben nicht auf Englisch hinbekommen, weil sie eben einfach auch vielleicht auch schon älter waren und nicht so gut Englisch gesprochen haben. Und da habe ich mir dann auch immer gedacht, sag mal, wenn das einer da so ein bisschen Rade brecht, oder wenn man das nicht wirklich wortwörtlich macht, was passiert denn dann im Notfall? Kommt denn der Seet- und Rettungskreuzer nicht? Und dann sagst du, oh, du hast falsch aufgesagt, du, dann komme ich nicht. Also wie, was für ein Quatsch ist das? Ich glaube, was mich interessiert oder es muss doch irgendwie, wenn du das gerade aktuell machst, da muss doch irgendwie auch einen Sinn hinterstecken, ne? Wahrscheinlich, dass du da nicht pausenlos doof laberst und dass du irgendwie faktisch auch die richtigen Informationen rüberbringst. Das macht ja voll Sinn, ne?
Also es macht total los? Sinn. Ja. Es macht natürlich total Sinn, so eine bestimmte, wie nennt man das, Funkdisziplin zu haben und also so bestimmte Abläufe zu lernen. Das ist halt dieses Behördenzeug, finde ich. Also dieses, weiß ich nicht, das hätte mir irgendeine Behörde dann irgendwie so festgelegt, dass die Prüfung genau so stattfindet. Das ist dann halt irgendwann, ist es auch.
Ich bin selbstständig, ne?
Ich finde das ganz schön drüber. Ich meine, wenn du mal ganz ernsthaft, wenn du mal hier, ich bin ja schon mit Booten, mit Funkgeräten unterwegs gewesen, auf denen Funkgeräte waren. Dann hörst du dir auch Kanal 16. Niemand spricht hier Englisch. Ich habe Englisch gefunkt. weil Jochen meinte, oh, mach du das mal, der hat halt einen Schein, da hatte ich noch keinen. Noch keinen. Der sagt, oh, ich weiß immer nicht, wie das geht, mach du das. Ich wusste halt, wie das geht. Es war auch ja nur der Fahrzeugführer-Funkschein, nicht der funkt, so war es mehr. Wenn nicht, werde ich jetzt wahrscheinlich verklagt werden. Aber auf dem Weg nach London, so. Dann kommt so ein Schiff nachts, vor uns war alles blau beleuchtet auf einmal. Du wusstest überhaupt nicht, was ist das denn jetzt? Das ist wie so ein Hochhaus, mitten vor der belgischen Küste, kurz unter diesem Verkehrstrennungsgebiet. Denkst du, was ist denn das da? Du siehst überhaupt nichts, mitten in der Nacht. Dann kommt auf einmal so ein sehr offiziell aussehendes Boot auf uns zugeschossen, machen ihren Deckstrahler dreimal an, sind neben uns und dann sagt er auf einmal, Sailing Vessel, bla bla, we flashed our deck, flashed our decks three times, please come, sondern ich darunter. Dann war das ein Engländer, der wirklich in einem fast perfekten Cockney-Englisch und sagte, dass das so eine riesen Baggeraktion da ist und wo wir hinwollen. Und ich habe dem das gesagt und er meinte, ja, ist ein guter Plan. Und ich habe dem gesagt, wir warten auf Sonnenaufgang und wollen dann übers Verkehrsrennungsgebiet fahren nach Ramsgate. Und dann meinte der, super Plan, haltet euch, wenn ihr euch genau in der Mitte, da sind so Kabel, wenn ihr euch eine halbe Meile von dem Ding fernhaltet, ist alles gut, wollte ich euch nur sagen. Ich habe es verstanden einigermaßen, dass wenn jemand nicht Englisch spricht, versteht ihr das gar nicht. Überhaupt nicht. So, dann musst du sagen, gut, wenn du im Funkverkehr teilnimmst, dann musst du jetzt Englisch sprechen. Aber man kann sich natürlich immer irgendwie verständigen und ich weiß auch nicht, jetzt, ich weiß es nicht in der Prüfung, ob ich dann in perfekten, wenn ich sage, ich brauche jetzt dringend Hilfe oder dringend medizinische Hilfe, ob es dann nur richtig ist, wenn ich sage, require immediate medical assistance oder nicht sage, we need help, doctor, hallo? Ob ich dann durchfliegen würde. Ach so. In der Praxis wird das funktionieren, aber wahrscheinlich würde ich durch die Prüfung durchrasseln. So, aber ich meine, man kann es ja nicht. Und niemand hier an der deutschen Küste oder in Deutschland funkt Englisch, außer irgendwelche, weiß ich nicht, russischen Frachter, die gerade eine Pipeline durchgeschnitten haben.
Ich erinnere mich nur, wie gesagt, Funkgerät, bin ich jetzt schon ein bisschen länger her, aber sind da wirklich verpflichtet, weil wenn man so eine, ich weiß nicht, als ich in J70-Regatten gesegelt bin, dann musst du ja verpflichtend laut Wettfahrtbedingungen auch ein Funkgerät dabei haben. Da wird ja dann auch das Timing, da wird ein Frühstarter drüber durchgesagt und so. Und dann hast du aber auf dem Hauen, das ist ja bei den ganzen großen Yachten dann auch, wenn man sowas ORC-Regatten irgendwie segelt, und dann hast du irgendwie Flaute, wartest auf Wind und treibst dann so Stunde, zwei Stunden, drei Stunden so auf dem Wasser rum. Und dann fängt irgendwann mal jemand an von den vielen Yachten, macht sich dann Spaß und macht dann über Funk, weiß ich nicht, irgendwelche witzigen Sachen, lässt dann Musik
über
laufen.
Über 16 oder was?
Ja, irgendwie, ja.
Ja gut, das ist kacke.
Denke ich schon. Ja, das ist natürlich doof. Ich weiß gar nicht, ob sie dann, eigentlich haben wir dann natürlich normalerweise einen anderen Regatta-Kanal, da wird dann irgendwie geswitcht, aber auch dann, wenn sie dann über einen anderen Kanal dann gehen, dass ich dann so, naja, weiß ich nicht, dann ist man halt in diesem Funkfeld, dass ich dann Fischer oder Angler dann irgendwie damit einschalten, die tatsächlich dann, ich habe das immer mal mitprotokolliert, weil ich sage, das alle lagen auf dem Boden, weil es so einfach nur witzig ist, weil das dann teilweise die Leute ja auch nicht mitkriegen, wo es denn gerade drum geht, dass da im Funkverkehr jetzt quasi, weiß ich nicht, wenn du da, weiß ich, Kieler Woche hast du 60 Boote an der Linie, sind dann 60 Typen, die dann irgendwie alle den Funkverkehr oder mal vier dann ja mithören. Naja, und dann haben sie so, boah, ihr reichen Schnösel, gib mir hier raus aus dem Kanal. Das gibt's doch gar nicht, was furzt du denn hier rum? Also so richtig peinlich. Aber irgendwo auch amüsant, aber da denke ich dann auch, klar, das ist jetzt nicht der Notkanal, aber naja, dieses
naja,
Medium ist dann einfach witzig, ne?
Auf diesem Anrufkanal, das meine ich schon blöd. Ich habe mal in Kappeln gelegen, auch auf einem Boot mit Funkgerät, und dann war 16 noch an. Und dann kam so Wolfgang.
Ja.
Wolfgang. Und ich lag so im Schirm und denk so, Alter, spinnst du über Kanal 16? Ne? Was machst du denn, ne?
Ja.
Wolfgang, ich hörte nicht auf. Dann dachte ich so, komm, ich spreche mal mit dem. Und dann denkst du, was willst denn du? Ich sag, warte ab. Der hört jetzt gleich auf. Und ich so, ja, hier ist Wolfgang. Und der, Wolfgang, wo bist du? Ich bin kacken. Was? Ich bin kacken und habe die Funke ausgemacht.
Hast du gesagt?
Habe ich gesagt.
Ja, genau, ja, sehr schön, sehr schön.
Und wir hatten, hier, mein Sohn hat so Walkie-Talkies, den habe ich nur so.
Ja, genau, das haben die Kinder immer.
Und genommen. Da kannst du ja auch so 10 Kanäle auswählen, von denen, das ist nur 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube, das ist nicht mal eine Frequenz oder irgendwas. Mhm. Und da haben wir so gefunkt, da war ich mit dem Hund draußen, habe so vom Friedhof, wir waren vom Friedhof, das ist gleichzeitig so ein Park, und dann habe ich da mit meinem Sohn gefunkt und dann lag das hier noch an und da war mir eine Frau, die ich nicht kannte. Jetzt gerade, das war gerade vor 2 Wochen. Und da hat die da reingemeckert irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die mir gefunkt hat. Da bin ich auch dran gegangen und gesagt, sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ich habe dir nichts getan, was soll denn das? Und dann war wieder Ruhe und dann habe ich, ich wollte doch gar nichts Böses von dir. Ja, mal ernsthaft, du musst mal über deinen Ton nachdenken. Ich lege jetzt auf, tschüss. Ich weiß nicht, was die gedacht hat. Gut, das ist jetzt im Seefunk nicht so richtig cool.
Genau. Es führt jetzt zu weit, aber ich glaube, es ist einfach ein witziges Medium, ne? Weil es ist ja anders als du sonst, weil du einfach nicht, ja, an die Welt daraus. Du siehst nicht genau den Adressaten und
man, ja, das ist
irgendwer
schon
cool. Hört halt mit irgendwie und es ist schon natürlich ein altes Medium, aber das trifft doch immer noch zu. Ich glaube, allen wird immer gesagt, deshalb auch Funkgerät, ne, weil du darüber eben auch im Rettungsfall dann geortet werden kannst. Ne?
Hat, das ist, ich, ja, geortet Argument, nicht. Ne? Also wenn du DSC jetzt hast, ja, so ein Handfunk nicht, aber ich habe mal an so einem Sicherheitsseminar der DGZS mitgemacht und die haben ganz klar gesagt, also die haben das größte Problem bei diesen Fällen sind meistens so Angler und oder irgendwas oder dass Leute A nicht wissen, wo sie sind. Die haben einfach, die sind in Seenot, der Motor ist ausgefallen auf so einem kleinen Nachen und die haben keine Ahnung, wo die sind. Dann ist es noch gut, wenn sie wenigstens telefonieren können und dann treiben sie raus und haben keine Funkverbindung mehr. Und der meinte, also ratsam auf jeden Fall, so eine 80 € Handquetsche an Bord zu haben, dass man mit euch irgendwie reden kann, wenn was ist. Okay. Und da meinte einer, ja, aber da musst du diesen Funkschein machen. Und sagte der, nochmal, für den Notfall ratsam, eine Hundquetsche an Bord zu haben. Da weißt du genau, was der meinte. Nämlich das,
überhaupt
was ich...
dabei.
Er darf natürlich nicht raten, ja, lass das mit dem Funkschein. Ich habe das, als ich mit Digger, mit der kleinen Variante unterwegs war, hatte ich auch eine Funke an Bord. Und zwar für den Notfall, da konnte ich vorher nicht mehr so einen Schein machen. Also wie, weiß ich nicht. Ich habe die gekauft, habe einen Zettel drauf gemacht, hat mir jemand erzählt, nicht betriebsbereit. Wenn das da drauf ist, die kann selbst an sein, dann können sie denn nichts. Und wenn sie mich verknackt hätten, an Bord gekommen wären, Funke gefunden, mich verklagt hätten, wäre es auch okay gewesen. Ich habe sie aus 2 Gründen mitgehabt. Wenn mir was passiert, Not kennt kein Gebot, hätte ich schon wenigstens noch einen Notruf absetzen können. Oder, und das war eigentlich fast die Hauptsache, und da bin ich auch mal in so eine Situation gekommen, vor Rüdköbing, da ist einer, hat einer um Hilfe gerufen, da bin ich hingefahren, da war aber noch einer vor mir da, dass wenn jemand um Hilfe ruft, dass ich das auch höre, dass ich eingreifen kann. Mhm. Und wenn ich da einem helfe oder mir geholfen wird, dann kann gerne jemand kommen und sagen, wir haben da keine Funk, ja, sag ich, gut, dann schreib mir ein Ticket, ist alles gut. Aber jetzt so, ich habe das jetzt gemacht wegen Kind und ich habe dann so, weiß ich nicht, so Verantwortungsgefühle auf einmal. Und denke, ist nicht so schlecht, wenn man an der Ostsee rumturnt, so ein Ding zu haben. Wenn was passiert, kannst du nicht so funken, dass du untergehst.
Ja, das glaube ich auch. Ich weiß bei meinem Bruder, das ja auch gerade, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass er jetzt gerade nach England, irgendwie im vergangenen Jahr nach London irgendwie gesegelt ist. Und ich habe auch noch seine Story hier liegen, die wollte ich eigentlich auch noch mal auf Segelreporter bringen. Aber was er so erzählte, eben genau auch das mit dem Funkverkehr. Und das war schon alles ganz cool geregelt. Man konnte sich das vorher auch genau gucken, dass er dann dass du dich da auch nicht verlierst oder in dem ganzen Traffic da klarkommst. Also das war schon alles sehr, sehr gut.
Das macht da total geregelt. Sinn. So, ich weiß, Ramsgate musst du dich an Tonne 3 und 4 anmelden per Funk. Und brauchst die Permission to enter the harbor. Und dann weiß ich, wenn du hier Sir Robin Knox Johnston folgst, dann sagt er immer in Queenborough anlegen auf dem Weg nach London. Und da musst du auch, die musst du auch anfunken mit Chappie One.
Ja, das ist so, kennst du ja.
Ja, ja, und das habe ich alles schon gemacht. Und dann hast du halt in London, hast du halt dieses, wie heißt das, London Traffic. Themse, da gibt es 2 Frequenzen, musst du einfach umstellen auf eine 2. Frequenz. Und die sagen dir dann, hier, pass auf, Kilometer so und so oder Meile so und so, gleich an der Bucht, da legt gleich irgendwie so ein Frachter ab, also aufpassen. Und das macht schon wirklich Sinn. Also diese Traffic-Kanäle und ja, da kommst du, ich weiß sie gar nicht, wenn du nach Ramsgate jetzt mit so einem Boot ohne Funk, wahrscheinlich wird es auch gehen, aber die möchten gern, dass du dich anmeldest vorher.
Ja.
Weil da kommt dann auch mal einer raus oder so und dann sagen die, warte noch mal kurz im Vorhafen, da kommt noch einer. Macht schon Sinn. Und um einen Bogen zu schlagen, ich habe heute drüber geschrieben, es gab ja diese Dreiteiler da von diesen
Ja.
Bermuda, Portland Bermuda
Race.
Race, wo letztes Jahr drei Schiffe abgesoffen sind, auch Wahnsinn. Also zum Glück nichts passiert.
Naja,
Und
Schiff weg. Nicht, keine Menschenleben und keine Verletzten.
ja, ich sage nichts passiert, sage ich immer, wenn keine Menschen zu Schaden gekommen
Genau,
sind. Da ist
genau.
niemand gestorben, sonst wird auch diese Untersuchungsberichte nicht so sein.
Ja.
Es haben das Race-Komitee, US Sailing und diese Cruising Association, also diese praktisch die Kreuzerabteilung, die haben gemeinsame Untersuchungen angestellt, nicht um zu sagen, du bist schuld, sondern um zu sagen, was können wir daraus lernen? Und das finde ich eine super gute Nummer erstmal, weil wir haben ja immer dieses, auch BSU-Berichte, wenn die veröffentlicht werden, sagt, nee,
Ja.
ist ja blöd, die sind alle schuld. Ich finde immer viel wichtiger, was kann man daraus lernen? Und die sind halt die Sache so angegangen und haben dann so Handlungsempfehlungen, was man machen kann und nicht. Und heute war wieder diese dritte Teil, den ich heute geschrieben habe, diese Alliance.
War fast der spannendste, fand ich, ne?
Ja, weil, also, oh Gott, die waren alle irgendwie spannend. Auch
Irre lang,
mit
ja,
dieser
hast recht.
Solution, wo dann das
Ja.
Flugzeug der US Coast Guard eine Pumpe abgeworfen hat, irgendwie. Und die
Und
waren
die
überhaupt
nicht
nicht,
hingekommen
ja,
sind,
weil die gar
weil
nicht
das
mehr
schon so viel Wasser
manövrierfähig.
drin
Ja,
hat.
da war so
Ja,
viel Wasser drin und sowas.
genau.
Aber heute war, also bei diesem Fall war einfach, dass diese klare Kommunikation mit
Ja.
dieser zweiten Yacht, die geholfen hat und noch eine dritte Yacht, die dabei war, dass die einfach entscheidend war, dass da alle lebend rausgekommen sind. Die haben das Boot
Stimmt.
ja, nachdem die Crew an Bord genommen haben, aus einer Rettungsinsel, haben die das Boot ja noch absaufen sehen, ne?
Ja,
Aber da war ganz klar, dass die Kommunikation, das ist eine ganz klare Kommunikation, auch super trainierte Leute, muss man auch sagen, für so einen Fall. Also die haben alle ein totales Safety-Training gehabt, was sich dann natürlich auch auszahlt, wenn du das kannst, auch
klar.
so ganz profane Sachen, so mit der Rettungsinsel, ja, wartet mal erstmal, macht mal alle Lichter an, damit wir euch sehen und so, ne, so schön klar
Auf
absprechen.
den Yachten auch,
Genau.
ja, weil es im Dunkeln stattfand,
Genau,
genau.
und wartet mal, wir gucken mal, von wo wir das Manöver fahren, euch reinzuholen, damit wir nicht uns noch eure Leine in den Propeller fahren und sowas. Also wirklich cool durchdacht. Das sind ja immer die Sachen, die in der Hektik passieren. Aber die haben sich auch mit Handfunken dann und Funke an Bord und so, die haben sich alle gut abgesprochen.
Ja, und
Das
ich
lehrreich,
finde,
finde ich.
genau, man bedenkt es ja auch nicht. Und ich fand da, gerade bei dem letzten Fall war ja noch der Sonderfall, dass ja gar keine Küstenwache oder Coast Guard beteiligt war, ne? Sondern dass das eben, das war ja, okay, ist auch ein Sonderfall in der, das war jetzt nun halt eine Regatta, beziehungsweise das war, glaube ich, sogar nicht, war das jetzt in der Regatta? Na, oder ich glaube, oder
Das
das
war in der
davor in,
Regatta, ja. Die haben
okay, gut.
die hat so einen komischen Namen, diese Seilig, die zweite Yacht, also
Ja.
die rettende Yacht. Das ist
Ja,
irgend so ein,
ja,
ich glaube,
ja.
so ein walisischer Name oder sowas, so würde ich mit DH, so, also ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
Stimmt, Silly D. Ja, hast recht,
Seelig, ja,
Silly.
so eine J121 und die abgesoffen ist, war eine J122, kurioserweise. Die haben ja mit
Genau.
der Crew an Bord, die sind dann unter Deck mussten die bleiben, haben in den Kombüse geholfen, stand da, oder die haben das Essen mit zubereitet
Ja.
und haben, glaube ich, 50 Stunden nach Rettung haben sie dann das Rennen noch beendet. Sind die dann noch irgendwie im
Ja,
Ziel
genau.
angekommen und die mussten immer unter Deck sitzen und meinen, das war wie eine Sauna da unten drin.
Ja, das fand ich so lustig. Das stand jetzt auch in dem Bericht drin. Naja, die durften natürlich nicht, dürfen nicht beim Segeln. Ich meine, da waren 16 Leute jetzt an Bord. Die durften nicht bei der Regatta helfen. Natürlich, weil du nicht eigentlich den Regeln nach naja, nicht angemeldet bist. Das ist ja auch genauso wie bei der Vonnie Globe früher, weiß ich nicht. Dann ist dann einer. Ach so, auch bei Jean Le Cam, weißt du noch, also der ist doch mit Escoffier dann irgendwie
Ja.
weitergesegelt und natürlich durfte Escoffier da nicht
Der durfte nur
eingreifen,
Zwiebeln
offiziell.
schneiden unten.
Ja. Und das, ja, ist natürlich in so einem Fall eigentlich völlig banal, aber um den Regeln gerecht zu werden, haben sie da extra nochmal drauf hingewiesen. Aber ich fand eben, wie gesagt, da war gar keine Coast Guard mit involviert. Das heißt, die sind ja in der Regatta dann eben gefahren oder beziehungsweise auch nachher, der eine Fall ist ja bei dem Rücküberführung quasi von Bermuda nach Newport, ist auch ein Schiff untergegangen. Da war da genau. Auch eine Yacht in der Nähe. Aber da waren die jetzt im Grunde ja auch zu dritt. Dann ist ja noch, die haben sie das immer als Begleitboot, haben sie es irgendwie genannt. Da ist quasi noch ein drittes Boot, was quasi auf Standby war. Aber
ja, die Benson, die hat auch mitgefunkt, die waren auch so gut und die sind dann in Funkreichweite geblieben, weil auf dieser Silent, diese rettende Yacht, wo dann die ganze Crew drauf war, ich meine, es ist so spannend zu lesen, finde ich, hatten die auf einmal auch, ich meine, dieses Schiff, die Alliance ist abgesoffen, weil die einen Ruderschaden hatten, als Wasser reingekommen.
Haben wir ja relativ öfter zuletzt,
kennt man ja,
blöderweise bei den Orca-Geschichten. Ne?
Wenn, die rettende Yacht hat dann, nachdem sie die aufgenommen hat, sind drei von vier Ruderbolzen abgebrochen.
Ja, das war, ich habe es zweimal lesen, irgendwie gedacht, hä, ist das jetzt verwechselt?
Nee, ja, und dann ist diese Benton, hieß die, oder Banta, die dritte Yacht im Bunde, Banta, die ist halt in Funkreichweite und Sichtreichweite da geblieben und gesagt, okay, wenn jetzt bei euch auch noch was passiert, dann müssen wir euch wohl alle an Bord nehmen. Also die haben das wirklich super cool gemacht und ich finde diese Herangehensweise, so einen Bericht zu schreiben, das fand ich am bemerkenswertesten bei diesen drei Berichten. Nicht zu sagen, wer hat an die Schuld, ist das konstruktiver Fehler oder so, oder habt ihr das nicht genug gepflegt? Das waren ja alles super Profis. Nee, ich finde das super, dass man sagt, da kann man von lernen, weil zum Beispiel auch, das kennst du auch, das hatten wir ja gerade hier Martin Daldrup, den habe ich gerade auch im Dezember getroffen.
Ja, stimmt.
Wo sie alle gesagt haben, nee, wieso gibt denn der sein Schiff, ist der blöd, das hat ja noch geschwommen und sowas. So aus vom Sofa aus. Und der zweite Fall, das war diese, das war das Schiff, was auch Wassereinbruch hatte. Da war die Coast Guard involviert. Und dann haben die denen mit dem Flieger eine Pumpe rausgeschmissen. Die haben sie nicht mehr erreicht, weil die gar nicht mehr manövrierfähig sind. Der Motor war auch kaputt und sowas. Einzige Katastrophe. Und dann war der Heli da und dann hat der gesagt, ja, du musst entscheiden, was wir jetzt machen. Wir müssen jetzt aber eine Pumpe runterlassen. Und dann hat er gesagt, nee, ich gebe das Schiff auf. Und das haben sie hinterher bewertet als eine richtig gute, kluge Entscheidung, das Schiff aufzugeben. Sonst wäre was passiert. Wenn der gesagt hätte, nee, komm, wir versuchen hier noch, wären wahrscheinlich laut ins Leben gekommen. Und das finde ich trotzdem gut, wenn du als Ergebnis hast, das war klug, das zu machen. Das finde ich immer, das ist so
positiv. Dass es bewertet wird, ne? Genau. Aber ich glaube, das hat jetzt hier auch den Hintergrund, das ist ja auch ein juristischer Fall. Die können ja jetzt nicht irgendwie sagen, ja, der und der war schuld. Das ist, ich glaube, die müssen das ja, sonst dürften sie gar nichts irgendwie schreiben, ne?
Na, also es ist anders, wenn jemand zu Schaden gekommen wäre, ums Leben gekommen wäre, dann hätten die diese Untersuchung gar nicht machen dürfen.
Genau, das stand da ja auch drin. Genau, aber es hat ja auch hat er aber ja auch natürlich vor der Versicherung hat das irgendwie Thema. Also ist glaube ich schon, das ist glaube ich im Endeffekt, man würde ja schon jetzt gerne wissen, also die Frage bleibt mir schon offen, aber es ist eben eine andere, warum gab es denn da Leckagen? Ne? Also
Boot 1 hat Probleme gehabt, strukturelle, da haben sie, mussten sie das auf einmal irgendwie das Achterstag nachspannen, wo die denken, wie hängt das denn so durch? Dann oder ist der Mast wohl.
Beides, ne? Ja, genau.
Plötzlich oder alle möglichen starken Vorstand, alles wackelt auf einmal.
Deutet schon mal auf was hin, ne?
Die hatten Wassereinbruch an der Stelle, wo sie nicht rankam. Das war strukturell. Da ist irgendwas gerissen. Das zweite Schiff hatte Pumpenprobleme mit dem Motor, ne?
Genau. Oder war das die Holzjacht gerade, wo du meinst? Weil die da sind ja auch, der hat irgendwie
das war die Holzjacht, geguckt. Die Solution.
Genau, da schwappte dann Wasser und das war eine uralte Rennjacht, die aber, oder alte, weiß nicht, so ein Langkieler oder so, jedenfalls altes Design und wo dann möglicherweise die Planken da irgendwie aufgegangen sind und, ne? Also da ist ja, es gab ja keinen Crash in dem Fall.
Die hatten ja das Motorproblem, ne? Mit dem Wasserfilter und mit dem Filtersystem.
Ja, aber das war ja nur nicht ursächlich für den Wassereinbruch.
Das stimmt.
Nee, ja, klar. Genau. Also wie ist jetzt, weil bei dem einen, bricht ja sowas jetzt nicht gerade auseinander. Und wieso sind das jetzt gerade drei Yachten? Das ist ja schon zu, weil was, glaube ich, eine große Rolle gespielt, wo die jetzt nicht so drauf eingegangen sind, das wurde immer nur am Rande mal klar, dass das ja in diesem Seegebiet Newport nach Bermuda, erstmal habe ich natürlich gedacht, okay, Bermuda Dry Egg, hätte ich jetzt das gesagt, da sind natürlich, ist ja klar, dass da irgendwelche komischen Sachen passieren. Die Überschrift habe ich mir aber gespart, also nicht im Bermuda Dreieck, aber das ist, glaube ich, auch, ist, glaube ich, aber auch ein bisschen woanders halt, ne? Aber wenn, sobald das Wort Bermuda fällt, Wort Bermuda,
ach so, denkt, da habe ich gar nicht dran gedacht, nee.
Ja, siehst du, komische Sachen passieren. Aber was sie ja von denen, was sie ja alle drüber sprachen, dass der Golfstrom da eben fließt, ne? Und das teilweise dann ja, haben die ja benutzt. So.
Also
ja, genau, das Wort genau. Meandern habe ich jetzt auch nochmal geguckt, der eiert darum, aber die suchen natürlich, wenn sie in eine Regatta fahren, suchen sie Strömung von hinten und um halt beschleunigt zu werden. Und dann waren teilweise las man davon, naja, dass sie dann aber plötzlich der Wellengang sich verändert hat, genau, wenn der da so rumeiert, dann haben wir es ja auch im Großen bei der Vonnie Globe gesehen, da die, weiß ich nicht, da bei Kapstadt, was du mich nicht erinnerst, da ging bei ja auch dramatische Ströme und dann teilweise haben sie, also wenn dann Wind gegen Strom ist, dann hast du plötzlich eine ganz fiese Welle und ich glaube, das war teilweise, war das dann der Grund, zumindest für diese Holzjacht da, dass sie krasse, also in so einen krassen Wellenbereich gekommen ist, wo sie brutalst eben gestampft hat und danach ist es dann eben passiert. Also hat schon, hast du natürlich auch Überlastungserscheinungen möglicherweise, wenn du in gewisse Bereiche halt
reinkommst. Ja, denen ist vorher die Maschine ausgefallen. Also die waren ja auf der Rücktour, glaube ich. Die ja, waren unter Maschine unterwegs. Denen ist vorher die Maschine ausgefallen. Aufgrund vom Kraftstofffiltersystem. Du meinst jetzt diese Holz, diese Solution, ne?
Ich glaube schon, ja.
Genau. Und ja, dann vorher hat er sich noch an den Kopf gestoßen, das war sehr und hatte eine Gehirnerschütterung wohl und war schlecht und der war nicht so richtig gut zufrieden. Und dann haben die in sehr schweren Bedingungen, haben die sich versucht, das irgendwie segeln zu machen und da waren die Belastungen wahrscheinlich für dieses Schiff so hoch, dass sie irgendwann auch noch Wassereinbruch hatten und die haben das nicht mehr hingekriegt.
Ja, aber normal, wenn eine Maschine ausfällt und du motorst irgendwo gehen, dann bricht ja nicht das Schiff direkt auseinander, ne? Also du kannst ja auch wegsegeln von einem Strömungsbereich, ne?
Aber ja, das Skipper meinte, die waren ja, die sind ja tierisch erfahrene Leute da drauf. Da war auch
genau,
wirklich überhaupt kein Anfänger.
Am Rande.
Der meinte, das war, als nachdem der Motor der wollte dann nach Cape Cod irgendwie. Und er hat gesagt, das Boot ist so derbe gestampft, das waren die heftigsten Bedingungen, die er jemals erlebt hätte.
Dass sie genau in den Bereich gekommen sind, ne?
Wo genau, dann haben die da eine richtig scheiß Situation gehabt. Ja. Aber auch da, wie gesagt, wieder gute Kommunikation, gut reagiert.
Ach so, also, das wollte ich, glaube ich, dreimal wollte ich gerade nochmal auf den Punkt, genau, den letzten Fall, von dem wir besprochen, mit dieser Silly D, oder wo dann eben, wo wir wegen Kommunikation drauf kamen. Ja. Das ist ja quasi ohne diese Coast Guard gekommen. Also die waren gar nicht involviert in den Rettungsprozess. Das heißt, die Crews selber haben sich halt untereinander organisiert. Und das ist ja das Besondere, wo du eben auch gerade von Spaß hast, dann einer dann, wenn du dann erfahren bist, oder sprachen die ja auch in der Rückbetrachtung von, dass man eben das nochmal vielleicht bewusst aufschreibt, so und so, wer übernimmt denn jetzt eigentlich die, Kommunikation, beziehungsweise bei dem einen Fall, das fand ich auch ganz interessant, da war ja dann die Coast Guard involviert und die haben dann auch gesagt, ja, es ist dann ist quasi die Anweisung der Retter, die ist dann eben wichtiger als jetzt die des Skippers, der eigentlich für sein eigenes Schiff verantwortlich ist. Also da muss man ja auch gucken, ich kann mir das gut vorstellen, das hört sich jetzt irgendwie so nett geschrieben an, aber wenn er sagt, nee, guck mal, lass doch das mal machen, und sagt er, nee, wir machen das ganz anders, und dann laberst du da im Funk irgendwie rum, und das kann, glaube ich, dann völlig ausufern, besonders wenn noch Panik dazu kommt, und einer hatte ja auch so eine posttraumatische Belastungsstörung nachher, ich glaube bei dem letzten Ding, wo die dann sagten, oh, da kommt dann dieses, wenn das alles dann abfällt, ne, dann merkt man ja das ganze Adrenalin, das ist ja schon dann nicht irgendwie ohne, und dass du da in so einem Fall, wenn da so viele Menschen involviert sind, dann auch klaren Kopf hast, und das haben sie eben ja da sehr gelobt, dass das eben ja auch sehr positiv da verlaufen wäre und die sich da gut abgesprochen haben.
Das kann man sich vorstellen, wie das nämlich auch sein kann, weil ich bin ja mal abgeborgen worden in einer Emsmündung bei ordentlich Wind und da ist ja auch sehr schön Tidenstrom und wir konnten so segeln, so einigermaßen so hoch am Wind mit Maschine dazu genommen. Dann haben wir noch so, wir wollten eigentlich nur nach Borkum. Also das heißt nur auf der Rücktür, wir wollten eigentlich erst nach Hamburg, aber dann haben wir gesehen, dass einfach das Wetter passt einfach gar nicht. Wir machen
womit denn? Welchem Schiff?
Mit der ETAP 28 von.
Ach so, mit der ETAP.
Mit der alten, genau. Mhm. Als wir aus London, der erste Anlauf nach London, der hat nicht geklappt.
Ja.
Und dann fiel auf einmal, ich war unter Deck und Jochen und sein Sohn Gregor turnten da oben rum und haben ihn irgendwie, weiß nicht, die Genua oder irgendwie ein Ref reingemacht, ich weiß nicht. Und dann merkte ich so, wie die Motorleistung so absackte, unter Deck. Merkte wieder auf einmal so, dann war wieder, da ist wieder so ein Trottel mit seinem Fuß an diesen Motorhebel gekommen. Ich sage, Jochen, drehst du deine Maschine wieder hoch? Die ist. Und dann in dem Moment war sie aus. Und der so, der ist doch total, der Hebel steht doch. So, war die Maschine aus und in dem Moment, wo lag ich das denn? Und auf einmal sehe ich, dass im Sanitärraum schon der Bodenbrett schwamm. Also wir hatten Wassereinbruch und Maschinenausfall. Ach. So haben wir überlegt, so, was machen wir jetzt? Und Jochen so, ja, soll ich jetzt, der hatte ja einen Funkschein, soll ich jetzt Mayday? Ich sage, nee, Mayday kannst du jetzt nicht machen. Und Pan, ich würde jetzt auch nicht, ich sage, weißt du was, ich rufe mir, wenn die Borkum sind jetzt irgendwie 3 Seemann, ich rufe da mal an. Dann habe ich über Telefon Bremen Rescue angerufen. Das machen wir jetzt, ja, dann holen wir sie mal rein besser, ne? Weil ich sage, wir stehen auf der Stelle jetzt. Also sie können noch so segeln, dass sie auf der Stelle stehen. Wenn wir jetzt nach Emden fahren, wäre das dämlich mit dem Strom, weil wir können auch gar nicht mehr bremsen dann. So, weißt du, du kannst da nichts mehr machen dann, wenn du mit dem Tidenstrom runterballerst. Und dann meinte er, nee, wir schicken einen. Und dann kamen die, und das fand ich geil, die haben dann das Tochterboot abgesetzt, kamen zu uns. Ich rief dann noch vorher an, sagte, wenn die sehen, dass wir das Tochterboot absetzen, dann kann schon mal einer aufs Vorschiff gehen. Aber bitte Rettungsweste anziehen, die ich natürlich anhatte, und vorsichtig sein, weil es war auch ordentlich Welle. Dann habe ich da vorne rumgetüdelt, hab da am Bugkorb gesessen oder gekniet, und dann kamen die an. Die haben so kommuniziert, dass ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, was zu sagen, was ich total gut finde.
Weil
die kommen, wir werfen jetzt eine Leine, durchholen, auf die Klampe, jetzt nach hinten, ab nach hinten. Die haben mir überhaupt keine Zeit gelassen. Da meinte ich auch so, boah, was haben die denn da gemacht? Ich sag, du, das ist ganz klar, weil sonst haben die Diskussionen, meine Leine ist viel besser, ich habe hier schon eine drauf und sowas.
Ja,
aber so ist das. Und so ist das im Funk mit Sicherheit auch.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, eigentlich ja auch ein gutes Gefühl. Weißt du, du bist ja erst in der Situation, ich will nicht sagen panisch, aber man ist ja schon aufgeregt. Macht ja nicht aus Spaß, so ruft man jetzt irgendwelche Retter da. Und dann willst du es ja eigentlich wissen, oder dass jemand professionell dann auch eine klare Ansage macht, ne? Ich glaube, das ist dann auch relativ einfach, als wenn du dann auch irgendwie, wenn die sich dann eine Blöße geben und so, ja, was machen wir denn jetzt? Mal gucken und so. Oder, das willst du im Grunde auch nicht haben, wenn du da auf heißen Kohlen im wahrsten Sinne auf dem hüpfenden Boot irgendwie sitzt. Also das. Wieso war da jetzt ein Wassereinbruch? Das ist doch bestimmt nur der Bierkasten unter Deck zu Bruch gegangen, oder?
Nee, das war hinten, ein Schlauch war kaputt. Der hat dann.
Ach so.
Also der Auspuff, dieser Schlauch, der zum Auspuff führt, der auch das Wasser mit rausschießt, das Kühlwasser.
Ach so.
Der war kaputt und hat das Motor. Weiß er natürlich nicht. Also.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Und das war auch nicht richtig schön. Das haben wir übrigens auch erst. Einen Werftaufhalt und ein Jahr später gemerkt, weil die erste Werftaufhalt gesagt, ja, da ist ein bisschen was auf dem Filter getroffen. Stimmt aber gar nicht. Dann haben sie in Holland diesen Schaden da behoben, weil wir immer wieder Wassereinbruch hatten. Und das war halt so viel, und klar, wenn der Auspuff, dass dann die Maschine rausgefallen ist.
Ja, verstehe ich.
Rettungsweste ist ein Thema.
Ja.
Weißt du, was jetzt kommt, ne?
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch, und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, immer Rettungswesten anziehen. Du hast apropos Rettungswesten, wir bleiben mal bei dem Rettungsthema heute.
Ja, es ist nicht, dass es so viel ist.
Du hast zwei schöne Artikel, also was heißt schöne, also ich habe echt, mir haben sich die Fußnägel hochge...
Ja.
über diese türkische Nummer. Du hast da noch ein Video gefunden. Erzähl mal.
Ja, das war wirklich genau schön, muss im Sinne von interessant vielleicht oder keine Ahnung,
Habe ich schön gesagt? Das ist nicht schön,
ja,
also unschön.
Nein, natürlich, und natürlich unschön. Aber es ist ja in dem Sinne, naja, interessant und wo man sagt, dass ich meine, wir haben ja jetzt gerade auch eben diese Serie gelobt, weil wir sagen, da kommt wenigstens was Learnings bei rüber, was und dass man da nicht nur, dass das nicht irgendwie so eine voyeuristische Geschichte ist. Aber in gewissen Weise ist man natürlich gebannt, wenn man bestimmte Sachen sieht aus einer Perspektive, die dir nur irgendwie immer nur bildlich irgendwie vorstellt, weil die meisten kommen eben gar nicht in solche Situationen. Aber man versucht sich ja doch durchaus mental darauf vorzubereiten und ich glaube, ist auch sinnvoll, gerade beim Segeln, ja, Extremsituationen vorher schon mal durchzugehen. Was macht man dann? Wir haben jetzt auch viel ja über Trainings gesprochen. Und keine Ahnung, das macht ja alles irgendwie Sinn. Und, naja, und dann ist natürlich, wenn man dann im Netz, das ist ja immer schrecklich, finde ich, man stößt ja auf Videos und manchmal weiß man nicht, ob die alt sind, wo die herkommen. Dann hast du natürlich kommt diese ganze Kommentarnummer. Ja, was machen die denn dann? Wie blöd, ach, wie doof kann man nur sein und keine Ahnung. Ja, also das ist eigentlich Quatsch, wenn ich dann tatsächlich mal eher schon mal auf solche Sachen stoße, dann versuche ich auch eher zu gucken oder das danach auszufiltern. Naja, ist das jetzt irgendwie was Besonderes oder was erkennt man da und versuche ein bisschen im Grunde nochmal was zu erklären, was man da sieht oder was man auch zusammentragen kann oder ob man mehr Informationen hat als nur diesen Filmschnipsel.
Ist auch ganz schön Arbeit, ne, das zu recherchieren, ne? Also
Ja, finde ich auch. Also
muss man viele Hebel in Bewegung setzen, finde ich immer.
Definitiv, das ist schon viel Arbeit, weil man hat ja auch teilweise mit anderen Sprachen dann zu tun, muss gucken, was zusammenpasst, ob es jetzt irgendwie Quatsch ist. Ich finde auch immer, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nur mal eben kurzer Abschweiß. Hast du mir vor ein paar Tagen einen Link geschickt auch? Du bist ja
CGP, ne?
genauso.
Dass
Ja,
die das kanadische
Selgipi.
Boot kaputt gemacht
Ja,
hätten, ne?
Vandalismus und da gab es
War
irgendwelche
Quatsch.
Riesen kaputt und alles und da werden die hätten sie schon in Arrest genommen und all das kanadische Boot in Sydney und ich dachte, hey, das gibt's doch gar nicht, die sind doch gerade da erst gewesen. Und dann habe ich irgendwie gesucht und nochmal und nochmal gegoogelt, das kann doch nicht sein, das müsste man doch wissen, da ist nichts zugekommen. Ne? Also im Endeffekt war das eine Fake-Meldung. Wahrscheinlich mit Bildern. Ich habe dann konnte mich erinnern, ich glaube, letztes Jahr in Sydney war ja tatsächlich so und ist da so ein Sturm über diesen Bootspark gegangen vom SailGP und hat dann unter anderem das kanadische Segel auch zerhämmert, dass sie gar nicht segeln konnten. Die haben, glaube ich, danach sogar, da war noch Phil Robertson da irgendwie am Steuer, dass sie gar nicht an den Start gehen. Also es gibt solche Fallen da draußen, ne? Also ja, und das
Ja,
muss
auch
man
dass
dann.
Leute schreiben, hier ist gestern passiert und dann denkst du so, das Video kenne ich doch. Manchmal
Ja,
kann man auch
stimmt.
Screenshots irgendwie recherchieren und sehen, das ist 20 Jahre alt, du Honk. Also Leute schreiben
Genau.
natürlich immer Mist dazu. Da muss man erst mal gucken, stimmt das eigentlich?
Na klar. Ja, ich bin auch natürlich auch schon mal drauf reingefallen, aber um da eben nicht drauf reinzufallen, muss man das erstmal wie, oder versuche ich es jedenfalls, oder versuchen wir es zu prüfen und zu checken und was, ob das denn alt ist oder nicht und ob man einfach ein paar Infos dazu noch bekommt. Und ich finde immer, okay, Video kann man zeigen, aber ich habe den Anspruch und auch gerade wenn Leser ein Abo bei uns abschließen, dass sie eben na, die Fakten dann lesen, was sich dahinter verbirgt und was man da im Grunde noch zu sagen kann. Und dieses Video, was jetzt irgendwie kursierte, ja, da geht es im Grunde das war da im Seegebiet vor Antalya, vor der Türkei, und das in der Nacht einfach eine. Also es ist ein Video, das von einem Frachter aufgenommen wurde, von Frachtercrew, der im Grunde zeigt, wie die Segeljacht offenbar manövrierunfähig sind, zwei Leute drauf, wie die versuchen, die an
Im
Bord zu
Sturm,
nehmen.
ne,
Ne?
muss man sagen.
Im Sturm, genau, es pendelt, die Segel sind runter und da gab es eben jetzt keinen Helikoptereinsatz oder Küstenwache oder sondern ist eben türkischer Öltanker, Chemietanker, der da mit 131 Metern irgendwie Länge versucht, die Leute da aufzunehmen. Da wird dann schon
Das ist
gefragt,
so
oh,
heftig.
die, und aber das fand ich jetzt am Anfang, wurde schon natürlich kritisiert, sind die doof, wieso gehen die nicht nach Lee von dem Frachter? Und klar, wird man lieber den Lee von dem Frachter sein, weil da ist natürlich windstill und dann hast du auch keinen Wellengang. Ich glaube, so wird das ja auch normalerweise auch gemacht. Ja, aber wenn du dann mehr drüber liest, also den ist konnten nicht segeln, also war offenbar ein Motorausfall. Außerdem sieht man die Fock da in Fetzen hängen, weiß nicht, was der Grund dafür war, jedenfalls haben wir es aufgegeben und sind dann quasi so von Luv, also erstmal das Manöver von diesem Frachterkapitän, da mit so einem riesen Eimer quasi auf die treibende Yacht von Lee unten quasi zuzufahren und das genauso zu treffen, dass die quasi dann von oben ja schneller, also von Luv auf die Luv-Seite, also auf die Steuerbordseite des Frachters zutreibt. Das muss ja irre sein. Also
das wurde ja erstmal so, das und dann muss man, wenn Leute sagen, ja, wieso sind die dann nicht irgendwie auf die andere Seite gefahren?
Ja.
Weißt,
ja, die konnten halt nicht fahren.
Weißt du, wo das war? War da vielleicht ein Felsen? Ist da kein Wasser mehr? Genau. Das weiß man alles gar nicht.
Ja, also, auch.
Ne, das kommt ja auch noch dazu. Und ich fand es ja auch relativ klug, sich das Boot gegen seine Bordwand treiben zu lassen. Besser übrigens als andersrum.
Ja, das wäre ja auch nicht gegangen. Wie gesagt, der hatte keinen Vortrieb, die Segeljacht offenbar, sondern und die war einfach nur, die wollten da irgendwie vom Bord runter. Und das Interessante fand ich jetzt eigentlich, oder wenn man das so betrachtet, so von Aussicht, wir haben ja auch von Daldrup sprachst du eben, da wurde groß diskutiert, wann verlässt man eigentlich seine Segeljacht oder nicht. Das muss ja auch jeder, das kann man ja überhaupt nicht pauschal beantworten und jeder muss das auch mit seinen Themen und auch Ängsten oder auch Problem ja dann irgendwie, das spielt ja alles damit rein, wenn das so eine Entscheidung dann getroffen wird, aber ich glaube, das ist hier auch nochmal ein Beispiel dafür, dass man aus einem Verlassen eines Bootes oder einer Yacht, dass dann nochmal größere Themen daraus passieren können. Ich will jetzt nicht sagen, die hätten ihr Schiff nicht verlassen, das will ich gar nicht beurteilen, aber ich habe mich nur erschreckt, dieses allein das Manöver von dieser Segeljacht auf diesen Frachter zu kommen. Die waren ja bestimmt happy, als der dann kam. Aber wenn man dann das sieht, ich meine, wie die quasi...
Also, oder? Man sieht ja ich habe mich gefragt, wo hast du denn das ganze Zeug hergefunden? Du hast ja echt tief recherchiert. Mhm. Also kann ich jedem Leser nur empfehlen, da das sich mal anzugucken und was da so. Ich meine, der erste ist ja praktisch, als das Schiff sich so weit geneigt hat durch den Seegang, der saß ja auf dem Vorschiff, hat er die Chance ergriffen, rüber zu springen. Ja. In einem beherzten Sprung auf diesen Frachter. Und da habe ich dann erst gesehen, dass da noch ein zweiter drauf hockte, hinten im Niedergang.
Ja.
Und ich denke, wie kommt der da jetzt rüber? Und dann war das Video halt zu Ende. Und dann hast du ja jetzt das zweite noch aufgetan. Und der wird mit einer Strickleiter ja geholt. Stimmt. Ey, im Leben nicht, wirklich. Du denkst so, ja gut, Strickleiter. Wenn du diese Strickleiter siehst, denke ich mal bei so Lotsen schon, wenn die irgendwie zuständig, Alter, da diese Jakobleiter hochzuklettern bei so einem Seegang. Und dann von so einem Boot, ich meine, der hätte auch vom Baum getroffen werden können, das ist so heikel, und der geht ja nicht die Leiter hoch, sondern der hat ein Bein in dieser Leiter, klammert sich dran fest und die ziehen den hoch.
Ja, ich glaube, das ist genau dann dieser Moment. Ich fand das ja noch bei dem, ich habe dann erstmal recherchiert, sag mal, wie hoch ist denn das eigentlich? Und dann so ein Tanker, sagten sie dann, ja, Freibord ist so eigentlich zwischen 2 und 6 Metern. Und das, also 2 Meter, also 6 Meter wahrscheinlich, wenn er nicht voll beladen ist. Und das sieht genauso aus, als ob das echt hoch ist.
Ja, hinten waren es ja quasi. Ja, 6 Meter sind das, kommt gut hin.
Genau. Und das ist ja, ich sehe das jetzt auch gerade, guck da gerade nochmal drauf, ist ja fast bis zur zweiten Saarlinie geht das so. Und natürlich ist dieser Seegang, mal ist das Schiff ganz oben und mal ist es irgendwie ganz unten, dann sind es 6 Meter und das variiert wahrscheinlich, wenn du ja bis zu 4 Metern oder so. Und dieser Stunt von dem ersten, ne, weil das ist ja, der hatte genau in dem Moment beherzt zugegriffen, als das Schiff fast auf Höhe da mit dieser Reling war und dann ist es natürlich wieder runtergefallen, das Schiff, und er hing dann da oben, hat er eigentlich ja perfekt gemacht, aber dann denkst du dir nur, sag mal, wenn er in dem Moment direkt dahinter ist, dann die Saarling eingeschlagen von dem eigenen Schiff, also wenn er dich dann erwischt, und hinten war das ja noch viel, viel dramatischer, wie du das gerade beschreibst. Da habe ich dann auch gedacht, okay, das hängt ja auch total mit der Physis des Menschen zu tun, der jetzt quasi da übersteigt. Ne? Der eine war vielleicht ein 25-jähriger Mitsegler, der einfach fit war, der eben vorne sich auch auf dem Vorschiff an dem, am Mast da halten konnte und der andere hat es, glaube ich, gar nicht so, der war einfach auch nicht so fit, dass er da vorne hingeklettert ist und der hat sich dann eben, wollte eben auf diese Strickleiter, ist sofort abgerutscht und hat dann aber auch diese, also ich habe immer auf diesen Großbaum geguckt, ne, der da hin und her pendelt, da denkst du, ey, den muss er doch irgendwie festgemacht haben, aber vielleicht sind die schon so fertig gewesen und kaputt und seekrank und alt ja, vielleicht ja auch oder verletzt, zusammen, weißt du nicht, ne?
Ja, kommt ja ganz viel zusammen und dann allein, also ohne diese ganzen Sprünge und die Bergungsmanöver, allein dieses zu sehen, wie diese, das ist die, was hat die Yacht, so 35 Fuß, würde ich mal schätzen,
fast noch mehr,
wie ja, die ja. immer gegen diesen Frachter schlägt,
ja,
in den Wellen.
Du hörst es ja immer
nicht. Du denkst immer, gleich kommt das Rig runter.
Ja,
du hörst dieses typische Papapapap.
Ja.
Genau. Eieieiei.
Ja, und dann denke ich mir immer, wie gesagt, was ist, es ist jetzt toi, 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 oder super, alles gut gegangen, den haben sie dann da auch hochgeholt, dann glaube ich, mit 6 Leuten haben sie diese Strickleiter da irgendwie dann hochgezogen, gut, dass da auch so viele dabei, aber in dem Moment, was passiert denn, auch bei dem ersten, ich meine, wenn der dann zwischen Boot und Frachter fällst, wenn der hinten, da, teilweise ist das Bimini da so halb dagegen geschlagen und wenn du da getroffen wirst, dann wirst du doch zwischen beiden Booten zerquetscht dann eher, ne? Also das will man sich gar nicht ausmalen, aber das ist wirklich, glaube ich, nur so ein Punkt, ich weiß gar nicht, eigentlich kann man nichts daraus lernen. Ja, in gewisser Form vielleicht schon, dass man sich auf so eine Situation...
Ja, geh nicht segeln.
Ja, ja, das wollen wir da nicht.
Lass das. Hol dir ein Van. Nee,
das wollen wir nicht. Aber
oder man lernt daraus, viel besser zu lernen. Es ist immer einer, der einem hilft. Immer ist einer.
Ja, ja, genau. Aber im Endeffekt kann man das ja schon, also im Nachhinein, vielleicht kann man sagen, also dieser Moment, wo wir gerade von sprachen, wann gebe ich eine Yacht auf, das zieht sich ja schon durch. Also ich glaube, man sollte schon sowas im Auge haben, dass es sich eine Lage nicht unbedingt immer verbessert, wenn man jemanden zur Hilfe holt, sondern dass man versucht dann eben durchaus das noch so lange wie möglich zu machen, vielleicht auch so lange wie möglich noch zu segeln oder keine Ahnung. Aber das hat natürlich auch wieder mit Skills zu tun. Ne? Kann man das noch in dem Wind? Einige können es dann eben vielleicht nicht mehr. Also es ist ganz schwer, darüber zu sagen, weil ich glaube ja daran, dass wenn man solche Videos vielleicht sieht und da jetzt so drüber spricht, dass man einfach allein dadurch, dass man schon im Hinterkopf irgendwas gespeichert, sollte man mal in so eine Situation kommen oder man auch gar nicht so eine Angst hat, in die Situation zu kommen, weil man eben sieht, wie sowas passieren kann. Und dann bist du, ich habe das, wie gesagt, mit Sportpsychologen viel bei meiner Regattasegelei zusammengearbeitet, da ging es immer ums Visualisieren. Und das geht, ist in solchen Fällen, ich hat das ja auch viel Positives mit, bringt das mit sich, wenn du einfach schon mal dich in so eine Situation rein begibst und dann kannst du nachher auch anders und viel besser quasi reagieren. Und über nichts anderes haben wir ja eigentlich eben gesprochen, wenn wir sagen, das war eine gute Kommunikation, die haben alle ganz viel Trainings gehabt, weil sie bei diesem Newport Bermuda Race eben sowas auch haben mussten, um da teilnehmen zu dürfen, ähnlich übrigens wie beim Fasted Race oder so. Das macht ja schon alles Sinn und genau das wird damit, glaube ich, erreicht und ja, man kann sich da
selbst ein bisschen. Was ich aber vielleicht mal versuchen kann, ob ich mal jemanden, der sich damit auskennt, so ich habe auch schon eine Idee, diese Szene mal bewerten lassen, wie sich die Segler dann eigentlich verhalten, ob das richtig ist oder ob das nicht richtig und falsch, da geht es nicht drum. Oder was kann man daraus lernen? Sollte man das so machen oder sollte man sich anders verhalten? Wozu raten so Experten? Kann man vielleicht mal ergründen.
Aber was wäre die Alternative in dem Fall gewesen? Der hätte sich einfach nicht rechnen lassen. Also weil da kannst ja nur, man sind da drauf gesprungen, jetzt auf den Frachter da, wenn ich jetzt darauf beziehe, er hätte jetzt einfach gesagt, lass dich treiben, aber vielleicht waren die aber auch krank oder mussten da irgendwie an Bord. Also das
ja gut, das stimmt.
Weiß man ja eben
aber
nicht.
Aber man kann ja mal gucken, ob man da was
definitiv
Sinnvolles zu hört.
Komm mal.
Und damit wir wollen ja jetzt nicht mit
Seenotrettung
sprechen.
Wollen nicht nur drehen.
Das nächste Thema klingt Helge ein. Ich habe Helge heute gefragt, ich muss mich mal einen Mast lackieren und abziehen. Also Helge erzählt da was zu.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel.
Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Ja, ahoi Stefan und Carsten. Stefan, du hast gefragt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Verdünnen beim Epiphanes Klarlack zum Beispiel. Es ist ja so, dass der Lack oder irgendeine Beschichtung zunächst mal in die Hohlräume, die vor allen Dingen im Holz vorhanden sind, eindringen soll, damit dann eine gute Haftung und eine gute Dichtigkeit der Oberfläche entstehen kann. Was passiert, wenn ich jetzt Verdünner dem Lack zufüge? Zunächst mal wird dieser Lack halt sehr dünnflüssig und dann kann die Schicht nicht so dick werden. Und dann kann durch diese hauchdünne Schicht praktisch die Luft aus dem Untergrund entweichen und der Lack in diese Position halt einsickern. Die dünne Schicht wird sozusagen immer wieder ergänzt, bis die Oberfläche gefüllt ist, bis sozusagen die Maserung komplett gefüllt ist. Wenn ich als erstes eine dicke Schicht auftrage, habe ich ein großes Problem, weil dann kann die Luft nicht aus den Hohlräumen raus. Sie kann durch eine dicke Schicht einfach nicht durch und dann kann auch nichts in diese Hohlräume eindringen. Wie gesagt, man verdünnt als erstes, 50% kommt beim Epiphanes in der ersten Schicht dazu. Das heißt 50% Verdünner, das heißt die Hälfte von dem Lack, den man braucht, nochmal als Verdünner dazugeben. In der zweiten Schicht, und bei Epiphanes nennen wir es Imprägnierschicht, ist es eben die 25-prozentige Verdünnung, in der dritten dann die 15-prozentige Verdünnung. Bei Epiphanes Bootslack wird jedes Mal die Schicht nach dem Trocknen, also nach mindestens 24 Stunden und nach dem Aushärten auch, das braucht ja immer Sauerstoff dazu, dann wird praktisch immer geschliffen zwischendurch, sodass die Pickel, die entstehen oder dass der Staub, der da ist, auch weggeht, dass die Fläche angeglichen wird. Ja, wenn ich das dann ordentlich gemacht habe, dann habe ich eine schöne Grundlage für die weiteren Schichten, die dann nur noch 0-5%, also praktisch nur mit einem Schluck noch so reguliert werden, dass der Verlauf schön ist. Jedes Mal bei Epiphanes Bootslack wird zwischengeschliffen und jedes Mal kann man nur eine Schicht am Tag machen, sonst hat das Material nicht genügend Zeit, um Sauerstoff aufzunehmen und dann auszuhärten. So, tschüss Stefan.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Danke, Helge, ich werde es genauso machen. Ich bin am Samstag, werde ich nach Schleswig fahren und dann nehme ich mir mal einen Mast vor. Habe ich ja schon hinlänglich.
Saison geht los.
Ja. Ja, geht noch nicht ganz so, aber jetzt ist es wenigstens warm, ich kann ja sowas machen. Also beim -3 Grad einen Mast abziehen ist auch irgendwie blöd. Nö, ich werde erstmal die ganzen Beschläge abnehmen. Ich habe einen hölzernen Mast und ein hölzernes Vorsteig an dem 70 Jahre alten Jollenkreuzer. Aus Stahl. Also das Rigg ist aus Holz.
Ein hölzernes Vorsteig aus Stahl.
Nein, der Jollenkreuzer ist aus Stahl.
Ach so, okay.
Und das, der Mast ist, weiß ich gar nicht, was das für ein Holz ist. Und der das Vorsteig ist so ein leichtes Spruce, heißt das, glaube ich. Mhm. Und das muss komplett abgezogen werden, neu lackiert werden. Aber ich freue mich tierisch drauf, wenn jetzt irgendwie, es riecht ja schon so ein bisschen nach Frühling.
Ja.
Und dann muss ich noch so Kleinigkeiten machen und dann habe ich jetzt auch voraussichtlich einen festen Liegeplatz gefunden.
Ach.
Das sage ich aber erst, wenn es ganz fix ist, aber es ist eigentlich schon fix. Ja, super.
Schön.
Und ich habe jetzt so es lag hier noch Schnee, es war echt eklig, es war so kalt. Gott.
war auch Eis noch am Wochenende. Ich habe auf einigen Seen gesehen, wo sie dann nochmal so durch das Eis gefahren sind und wo ich dachte, oh Gott, soll doch schon wieder warm werden irgendwie. Aber das war richtig, hat es geklirrt und weggeschoben und naja.
Ja, wir wollten letzte Woche eigentlich dem helfe ich ja Kai Uwe, wo auch mein Boot liegt, dem helfe ich ein bisschen mit seinem hölzernen Motorboot da die Vermarktung zu machen. Mhm. Und da gibt es jetzt eine große Bank, die über unsere Website, über die Website, die ich mal gemacht habe, auf dieses Boot gestoßen sind und haben gesagt, ah, wir suchen genau sowas für so eine Image-Kampagne und so. Und dann kommen die mit diesem Shooting und die wollten das Boot natürlich im Wasser shooten. Da gab der Fotograf wollte kommen, also Riesenaufriss, also vier Tage Shooting. Und die musste ich letzte Woche anrufen und sagen, du, Christian, das mit dem Boot ins Wasser wird nichts, weil wir können es aus Wasser stellen. Die Schlei ist zugefroren.
Ach echt?
Ja, ja,
ach, das wusste ich gar nicht.
Und jetzt auf einmal zweistellige Zahlen. Man sieht es, mein Elektroauto fährt wieder weiter als denn je. Und die Vögel zwitschern. Und wir waren am Samstag am Strand irgendwie in Brasilien und ich war Sonntag angeln irgendwie. Da war es wieder ein bisschen kühler mit 8 Grad, aber jetzt wurde mal, glaube ich, 12. Ja, es riecht nach Frühling und es riecht nach Saison. Ich habe mich nur gefragt, mit deinem Contenderchen, wie stelle ich mir das vor? Musst du da auch so jetzt Winterlagerarbeiten machen? Also
nee. Ja, genau, Anti-Fouling.
Nee, Anti-Fouling, der Gasgrill muss ausgetauscht werden und der Kopfgrill.
Müsste man eigentlich, nein, Quatsch, also man muss natürlich schon das Schiff da, ich hatte es ja interessanterweise lange jetzt in Bremen stehen, habe das dann vorletztes Wochenende abgeholt, weil ich ja noch am dritten Advent dann eine Regatta gesegelt bin. Es war nur ein so ein Tag, eigentlich eher so halb Spaß, aber und dann wollte ich das da immer abholen, hab's aber nicht geschafft, irgendwie, weil ich immer als ich von der Messe in Düsseldorf zurückgefahren bin mit dem Auto, wollte ich da abends vorbei, aber das ist natürlich, ist ja abgeschlossen am Clubgelände, und jetzt hat das da aber den ganzen Winter im Grunde gestanden und hab's dann letztes Wochenende abgeholt und ich habe mir jetzt eher vorgenommen für die neue Saison und ich habe ja das Schiff einfach so gekauft von gebraucht, alles gut, es ist ja auch gar nicht so schlecht gelaufen, aber ich habe schon so ein paar Sachen, wo ich merke, da bin ich jetzt nicht so richtig flott gewesen, also bei bestimmten Mittelwindbedingungen, wo man so gerade noch nicht gleitet, zwar im Trapez steht, aber noch nicht richtig gleitet, sondern wir sagen immer so, das drückt immer noch so, wo man so quasi Höhe stampft oder sehr Höhe drückt, da fahre ich irgendwie nicht so richtig. Und jetzt um sowas mal so ein Gefühl in Zahlen umzusetzen, musst du eigentlich erstmal anfangen, das Material einfach zu checken. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, das erste Punkt ist, da musst du eine Biegekurve von einem Mast messen. Und dann habe ich wieder eine sehr starke Trainingsgruppe mit dem Vize-Europameister, mit dem deutschen Meister, mit dem Weltmeister. Also da kursieren schon Daten hier in Norddeutschland, ist schon weltweit auch eine Hochburg der internationalen Contender-Segelei. Und dann habe ich mir die Daten von den Jungs mal besorgt und dann meinen Mast erstmal gemessen. Und dann habe ich hier im Garten vor der Tür gestanden. Wir haben noch genau mit den Nachbarn erst noch einen Baum gefällt, irgendwie vorne, weil es so ein Gemeinschaftsgrundstück und Teil davon ist. Und dann musste ich schnell meinen Kohlefasermast da irgendwie wegnehmen und habe dann parallel da irgendwie 20 Kilo dann an die, ja, also quasi auf zwei Böcke gelegt, in der Mitte 20 Kilo von meinen Hantelscheiben dran gehängt, im Saarlingsbereich, quer. Und dann misst man dann die Sehne, also der Mast biegt sich dann durch und dann misst du quasi zur Nut auf die Sehne und misst dann so im Halbmeter Abstand die Abstände. Und dann hast du ja Daten und kannst so eine Aussage darüber machen, ist dieser Mast denn jetzt eigentlich hart oder ist er weich oder ist an einer einen Stelle weich? Also ich dachte eigentlich, weil ich teilweise Probleme hatte, genug Druck aufzubauen, weil manche sind früher ins Trapez gegangen und so dick bin ich eigentlich gar nicht. Das hat ja auch oft ein Gewichtsthema damit zu tun, dass der irgendwie vielleicht doch viel weicher ist, der Mast. Also ich dachte, also wenn er weich ist, dann biegt er ja eher, gibt er danach, bevor du ins Trapez kommst, kannst eben nicht so schnell ins Trapez.
Aber weich aufgrund von, er ist so gebaut oder?
Er ist so gebaut, genau.
Er ist langsam kaputt gegangen, nee, okay.
Nee, genau, da ist ja quasi Kohlefaserrohr, das wird ja gewickelt oder laminiert, das ist ja genau wie bei diesen großen, One Globe ist ein falsches Beispiel, weil das ja One-Design-Masten sind, aber empfindlich.
Ja, das wollte ich fragen, die sind nicht alle gleich, also die haben alle ihre eigenen Masten.
Genau, genau. Okay. Und theoretisch ist das ja auch gut, weil man kann zum Beispiel, dadurch kannst du einen gewissen Gewichtsrange haben, also im Laser zum Beispiel, wo alles Material gleich ist, hat ja jeder das gleiche Material, aber da hast du eben auch nur so ein Optimalgewicht, also jemand, der bei Starkwind und bei wenig Mittelwind noch schnell ist, muss inzwischen so 85 Kilo haben und dann hast du so einen Range vielleicht 2 plus minus 2 Kilo. Jetzt im Contender ist aber so ein Range quasi, da ist auch jemand, der ist, weiß ich nicht, ich weiß, so ein Engländer, der hat über 100 Kilo und hier unser Max Billerbeck, der Weltmeister, der hat glaube ich 67, ja, das ist jetzt zu wenig, nee, der hat schon über 70, aber ist eher im 70 Kilo Bereich, wenn 40 Kilo Unterschied, das funktioniert physikalisch gar nicht, wenn du nicht einen anderen Mast hast, also dieser Max fährt dann, weil er eben bei stärkerem Wind dann schon ein Segel haben muss, das flacher ist, der fährt dann einen weichen Mast, der biegt dann eher und dann dreht sich das Achterlick eher auf, der lässt den Druck eher ab und der, dieser, sag ich mal, Herr Muscle, der auch schon, glaube ich, Weltmeister war im Contender, der Engländer, der hat eben ganz harten Mast, weil der dann auch bei wenig Wind noch Druck aufbaut oder bei viel Wind den gesamten Druck halt in Fahrt umsetzen kann. Und da muss man gucken, also ich eben, wo liege ich denn dazwischen und wie passt das denn mein Körpergewicht zu dem Mast? Naja, und so nähert man sich da irgendwie an und ich habe das letztes Jahr überhaupt noch nicht gemacht, erstmal das genommen, was geht, das habe ich mir vorgenommen. Oder klar, muss man jetzt mal gucken, da ein bisschen näher zu kommen. So macht das ja die, ja gerade jede Klasse hat ja unterschiedliche Variablen, die man verändern darf, von den Klassenregeln auch. Und das ist also ein Vorteil beim Contender, dass man da auch verschiedene Materialien fahren kann. Ist aber auch nervig, weil ich habe es eigentlich lieber wie im Laser, du setzt dich rein und weißt, okay, alles ist gleich, es liegt jetzt an dir selbst, da musst du dir da gar keinen Kopf drüber machen.
Aber was würdest du denn jetzt machen, wenn der Mast zu weich für dich ist? Würdest du dann 9 oder?
Ja, genau. Ich habe jetzt hier schon parallel, habe jetzt schon Optionen, es gibt gar nicht so viel Hersteller, witzigerweise.
Wollte ich fragen, wo kostet es? www.hartemasten.de oder wo?
Nee. Also es gab so ein, ich weiß, CST war ein Mastenhersteller, der wird, glaube ich, in Neuseeland gebaut, aber auch nach England eingeführt. Und dann habe ich hier witzigerweise, ich habe einen so ein Testsegel von Norsails, auch ganz interessant, Graham Wilcox. Hat die wohl gebaut als Segeldesigner und Graham Wilcox, da bin ich drauf gestoßen, der war unter anderem bei Ineos Britannia angestellt, also er ist Profi in diesem America's Cup Team, macht es quasi so als Spaß, als Job, ist der Contender-Segler und der war gerade in Florida, auch totaler Bullshit, jetzt gerade vor 2 Tagen ist glaube ich die Weltmeisterschaft da zu Ende gegangen in Florida. Frag mich nicht, warum die Contender eine Weltmeisterschaft in Florida gesehen haben. Ich glaube, mit 29 Booten ist echt ein Armutszeugnis. Da segelt gar kein Amerikaner. Haben die im Container ihre Boote hingeschleppt, haben dann 30 Typen, also dieser Wilcox hat da gewonnen um einen Punkt, ist schon ein super Segler, aber der hätte das auch woanders gewonnen. Aber wenn jetzt, kümmern, dieses Jahr ist eigentlich Höhepunkt, hatte ich ja schon mal erzählt, am Gardasee, Malcesine ist die Weltmeisterschaft, da kommen wahrscheinlich fast 200 Boote. Naja, wie
also auch zwei immer. Weltmeisterschaften in einem Jahr.
Ja, ich frage mich, jetzt hat
die amerikanische Corona Weltmeisterschaft im Fall von Amerika jetzt.
Genau, also echter Bullshit. Ich weiß es nicht, was dahinter steht. Ich glaube, es hat irgendwas noch mit Corona zu tun, dass da ein so ein Überhang ist, dass sie vielleicht das versprochen bekommen hatten und keine Ahnung. Und im Endeffekt will man ja oder ist von Regeln her, damit es eben nicht nur in Europa immer ist, will man auch eine in Übersee oder woanders halt haben, um das auch international zu behalten. Aber natürlich.
Ach, guck, da jammern die Amerikaner auf einmal rum, ne?
Ja, und schicken dann auch keinen dahin, das habe ich mir auch schon gedacht. Also, naja. Aber das ist eben ganz, ganz witzig. Und ja, genau. Und dieser Graham Wilcox, ich glaube, der fährt Seldenmasten. Witzigerweise, Selden ist ja auch der Hersteller. Bin ich jetzt wieder falsch? Naja, den macht ja ganz viele Hersteller. Riesen, genau, auch in Frankreich und überall.
Wenn nicht der größte Mastenhersteller der Welt, würde ich fast schon mal vermuten.
Ja, kann mit dazu. Aber gerade in diesem Regatta, aber die machen ja auch in dem
im Fahrtenbereich.
Hast du ja auch, genau. Aber ich weiß, bei der J70 gab es auch 2 Hersteller nur, die du fahren durftest. Einmal von Seldin und der andere war irgendwas in
Setzbar ist wahrscheinlich.
Nee, das gab es früher.
Kann bitte?
Gibt es Setzspaß noch? Nee. Früher hatten wir jetzt. Ja, echt?
Ja, ja.
Ach, witzig, weil da habe ich früher. Was haben wir denn?
Die gibt es, glaube ich, nur. Diesen, glaub,
in 420er hatten wir Setzsparmasten.
Auf der Variante hatte ich auch einen Setzbarmast.
Echt?
Ja, ja.
Ja, witzig. Naja, insofern ist das jetzt so das Thema. Also mal gucken, genau, ob ich mir dann, ob die Daten das hergeben, dass ich einen neuen Mast mir da besorge. Da muss man wohl da nochmal ins Portemonnaie greifen, ob das. Aber nur wenn es im Sinn macht, ne? Sonst ist es ja irgendwie Quatsch.
Aber du meinst ja, du willst das schon, nimmst das schon richtig ernst, ne? Das die Contender-Saison, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist meine zweite Saison jetzt. Und jetzt guck mal, beim letzten Mal war das ist schon ganz gut gelaufen, aber jetzt muss ich mich da so ein bisschen reinfummeln. Wo sind da die Variablen? Also die Stellgröße. Ich trainiere viel, also zumindest körperlich, gehe laufen und mache und so. Das ist so mein, also neben dem am Schreibtisch sitzen, denke ich ja immer, man macht das für irgendwas. Und mein Spaß ist, wenn ich das erstmal wieder aufs Wasser komme und wir da eben, haben wir in Kiel die schöne Trainingsgruppe da, wenn wir uns am Wochenende treffen und dann miteinander messern, ein bisschen segeln und genau, also das ist schon diese WM da am Gardasee, die ist natürlich irgendwie, steht da mit ein bisschen im Zentrum. Aber ich habe jetzt
wo trainiert ihr denn in Kiel immer?
Schicksee.
Das ja, da muss ich doch mal
natürlich,
hinkommen dann und natürlich. Fotos oder Videos machen.
Nehme ich dich mit?
Und euch anfunken. Du
kannst ja auch ein Boot mit. Anfunken wie Funkgeräte.
Also wenn du mich mitnimmst, dann brauchst du, dann musst du dir einen Titanmast. Was auch nochmal das? Ein Diamantmast. Das härteste Material der Welt.
Ja, witzig. Aber das, naja, wir können, also es steht ja dann auch noch mal ein Laser und ja, gebe ich dir den Laser. Fahr mal zusammen da irgendwie rum.
Ja, ach, ich sehe gerade, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe Termin nicht so voll jetzt gerade. Das ist echt furchtbar.
Auf jeden Fall ist das genau das Gefühl, was du sagst. Jetzt draußen zwitschern schon die Vögelchen und langsam wird's wärmer und das ist genau dieses
Das ist Gefühl, der typische Effekt. Ich werde es dir sagen. Also du kannst, ja, egal, wenn du jetzt anrufst, wer in dieser Branche irgendwie Dienstleistung macht. Segelmacher, ja, Hallenvermietung, Unterwasserschiffstreicher, alles, ne? Elektriker. Mhm.
Genau.
Bis letzte Woche hatten die noch Ruhe. Da hat sich keiner gemeldet. Jetzt, ja, rufen die alle an. Ich weiß, wenn du morgen irgendwie bei einem Segelmacher anrufst, sagt der, Alter, hier ist am Wochenende die Hölle los.
Ja.
Die Fock muss fertig werden, das Boot muss raus. Das ist ja so, das, ja, ist immer bei den wärmsten Tagen, fällt den Leuten immer ein, huch, es ist Saison.
Mhm.
Ich habe zum, ja, Glück, hätte ich jetzt aber auch eigentlich sonst Panik, aber ich habe zum Glück noch Zeit, weil ich werde das Boot jetzt nicht irgendwie Anfang April ins Wasser schmeißen. Also, mhm, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, ich muss auch noch da so Opfer anloden und den Motor anschließen und diesen Ferngashebel noch da reinbauen und da sind mir meine Bodenbretter noch irgendwie, die Cockpitböden, die sind gebogen, die sehen aus wie so U-Profile.
Ja.
Weil ich das ja mit diesem PU-Deck belegt habe und habe aber, das war, ach so, aber, das war da Holz. Also ich habe, mhm, ich habe ja dieses Deck, dieses HM-Deck da drauf, dieses Teak-Deck, mhm, den Teak-Ersatz. Und hab mir das für die Bodenbretter im Cockpit-Bottisch auch gemacht. Da war früher Linoleum drauf. Das sind so Holzleisten. So geleistete Bretter sind das. 5 Stück. Und dann kam ich jetzt, als ich das Boot aus Brandenburg holte, steige ich ins Cockpit. Was ist da denn passiert? Die haben sich wirklich gebogen. Da sind richtig unten die Schrauben rausgerissen.
Ach du Scheiße.
Ja, ist natürlich wieder. Es heißt dann, Leute, die sich mit Holz auskennen, sagen, naja, was du oben drauf beschichtest, musst du unten auch drunter machen.
Ja.
Weil in der Kälte hat sich das PU zusammengezogen.
Ja, das ist da andere Biegewerte dann, ne?
Ja, und das, mhm, Holz hat dann einfach diese Biegung mitgemacht. Das heißt, muss, mhm, ich auch noch machen. Aber ich habe jetzt nicht viel zu tun. Ja. Es ist aber natürlich wie immer was zu tun. Und, ja, so das Kinderzimmer aufräumen vorne im Schiff und sowas. Aber ich denke mal, so Anfang Mai werde ich reingehen. Das heißt, ich habe noch, mhm, wahnsinnig viel Zeit. Also,
aber schön. Aber man will sich ja schon. Hast du einen Turn vor? Und
ja, wir machen wirklich erst, also, mit Kind jetzt das erste Mal ist der dann segelmäßig, ja, unterwegs mit uns. Du, wir werden dies Jahr, also wir werden 3 Wochen aufs Boot gehen,
mhm,
und werden, wir sind ja ganz hinten in der Schlei, in Schleswig, und, mhm, werden dann die Schlei erkunden, übrigens auch Ecken, ich habe ja sogar ein Buch über die Schlei geschrieben, ein Revierführer,
ja,
jetzt komm mal mit Gisela in Ecken rein,
die ich noch nicht kenne. Stimmt, wegen wenig Tiefgang, ja logisch.
Ich habe ja null Tief, also ja, ich kann ja das Boot auch beachen in so einem Moor.
Perfekt, ja.
Und das werden wir erstmal erkunden. Und wenn wir dann, wenn das Wetter passt oder so, wollen wir einmal zu Carsten nach Mommark. Mhm. Wenn überhaupt. Also ich habe da dieses Jahr echt ein bisschen, also, mhm, so Respekt vor, weil unser Sohn hat es noch nie gemacht. So auf der Havel rum ein bisschen, das ist ja, da kannst du ja das, ja, Boot wegschmeißen, nach Hause gehen. Der Hund hat es noch nie gemacht. Der Günther ist ein halber Windhund.
Ach
der ist,
so.
Ja, ja. Stimmt. Und der kann, wenn der ist sehr sensibel und der könnte Also der hätte den Sprung von dem Segelboot auf den Frachter 6 Meter aus dem Stand gemacht. Das heißt, den muss ich auch mal dran gewöhnen. Vielleicht lasse ich die Ostsee dies Jahr auch sein. Ist mir aber egal, weil ich meine, du, ich kann auch die 3 Wochen die Schlei auf und ab segeln. Das ist mir völlig egal.
Das ist auch nice. Und wenn, genau, je nach Wetter, ich meine, einmal so um die Ecke rum und dann in die Flensburger Förde oder so rein, das ist ja auch nicht weit.
Ne? Ja, oder Eckernförde finde ich auch mal schön. Ja. Wir haben auch schon mal gesagt, vielleicht wäre es auch mal schön, nach Kiel zu fahren, wo wir jetzt wohnen, hier rein zu düsen.
Stimmt.
Und die, ja,
also
die,
wenn Color du da einen Liegeplatz findest, nochmal, das, genau, das würde mich auch nochmal interessieren. Ne?
In Kiel? Ja, habe ich überlegt, hätte ich sogar was haben können. Mhm. Ich habe das Gute, ich habe halt null Tiefgang. Deshalb ist es nicht so schwierig, werde aber jetzt in einem Verein Mitglied. Mhm. Und das finde ich auch total netter. Also ich kenne auch schon Leute und so, das ist irgendwie total gut. Kiel wäre jetzt für Gisela mit in dem, wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich sagen, ja komm, Kiel ist natürlich super, da kann ich dann mal hinfahren. Mhm. Aber mit Kind und Hund ist jetzt die Kieler Förde nicht so, dass... Ja. So, weißt du, in der Kinderförde kannst du jetzt keinen Urlaub machen. Weißt du?
Ja, da fahren auch zu viele Container rum.
Nee.
Musst du aufpassen.
Ja, genau. Wenn ich mit meinem 1,8 Tonnen Stahlschiff, war es das mit deinem weichen
Mast. Und dann dem Wachhund, dem bellenden Wachhund da drauf, da würde ich natürlich auch nicht.
Nee, aber ich meine, in Kiel könnte ich jetzt nicht 3 Wochen Urlaub machen. Also nach in die Revendelbrücke, von da zum weißt du, nach Friedrichsort und dann nach Laboe. Dann hast du es auch bald. Und dann musst du halt, wenn du jetzt in Kiel bist und willst raus, dann musst du halt richtig raus mit dem Jungkreuzer. Und das würde ich mir im Moment so, da würde ich sagen, du, da musst du erstmal die kleinen Jungs, die beiden 5-Jährigen dann, die müssen irgendwie safe sein. Die müssen das irgendwie können. Und der muss auch jetzt mal schwimmen lernen, unser Sohn. Das ist ja ganz schwierig, Schwimmkurse zu kriegen, aber das wird er jetzt, ich werde es ihm dann selber beibringen im Wasser, der war auch schon so weit. Dann kam der Herbst. Also so im Meer, der kann schon tauchen, also so untertauchen und so und sich die Nase zuhalten, das geht schon, aber er kann ja noch nicht schwimmen. Und das würde mich auch sehr beruhigen, obwohl er immer so eine Automatikweste anhat, aber ja, muss mal gucken. Ich freue mich jedenfalls wahnsinnig am Samstag Beschläge abzuschrauben, weil dann geht's wieder los, in einer Halle zu stehen und Lack zu saufen.
Herrlich. Aber die Zeit drückt insofern, apropos Kiel, du musst ja im August, glaube ich, geht doch Ocean Race Europe da irgendwie los. Ja. Ne? Da muss man natürlich, muss da mit Gisela, ne?
Musst mit Gisela, mit
Gisela an der Linie liegen, mitten auf der Linie, wenn dann gerade, wenn Boris vorbeikommt irgendwie.
Anja kann dem aus dem Fenster winken oben, die
guckt auf die Kiel-Linie aus ihrem Büro. Da freue ich mich, da klinke ich mich da auch mal mit ein.
Vielleicht schnappe ich einfach Boris den Liegeplatz weg und sagst du, nee, still rot, nee, komm,
aber jetzt wollte ich hier. Aber der hat mehr Tiefgang, glaube ich. Ich glaube, darum musst du ja nicht streiten.
Mehr Tiefgang, so, ja stimmt, die Dichte schreibe ich noch nicht.
Das passt gar nicht zu unserem Podcast, ne? Das Stichwort Tiefgang, ne? Ich glaube, wir müssen da nochmal aufhören, ne?
Genau, nee, Tiefgang, also...
Wir haben keinen
Tiefgang. Genau, ich habe keinen Tiefgang.
Es flacht langsam ab.
Carsten, tiefer wird es nicht mehr.
Nee.
Wir sprechen uns in 2 Wochen wieder.
Ja.
Es ist lustig, ne? Man hat immer noch so Vendée-Nachwehen, ne?
Ja.
So, es hat sich jetzt auch irgendwie dieses Vendée-Spezial hat sich so reingefräst, dass man jetzt erstmal wieder irgendwie so sich dran gewöhnen muss, dass man diesen ruhigen, kleinen Segelthemen-Podcast macht.
Stimmt. Wobei ich merke das ja auch thematisch, wir ploppen ja immer wieder jetzt noch Themen hoch. Ich habe gerade heute noch lange, habe ich noch nicht online, aber weißt du, wir haben uns doch in dem Podcast viel über unsere UX unterhalten. Ne? Und jetzt habe ich irgendwie einen wunderschönen Text gefunden von dem Hersteller, einem der großen Hersteller, Carver heißt er, glaube ich, und der dann genau das Thema, natürlich haben die viele gefragt, sag mal, wieso sind die ganzen Segel da von oben gekommen, und jetzt gerade habe ich auch nochmal, weiß ich, unser Belgier, der als letzter dabei, da wohnen die Globrum segelt, dem ist ja auch gerade sein Segel von oben gekommen, das ist aber das Großsegel, das ist ja auch in, wie das nun eigentlich funktioniert. Naja, aber mit diesen UX, das finde ich mega spannend, wie die das im Grunde einfach nochmal erklären, und naja, aber da werde ich...
Schreibst du da morgen was oder die nächsten Tage? Oder?
Ja, Genau, habe ich jetzt so halb fertig irgendwie. Genau, und das war eine wunderschöne Grafik, und fand ich da auch sehr interessant, wie sich einfach auch die Geschwindigkeiten erhöht haben. Also das fand ich, ist immer, also ich meine, dieses Thema, das ist immer noch irgendwie präsent, und man kann sich nicht so ganz lösen davon.
Ja, also Abo abschließen, ne, bei Segelreporter und lesen, lohnt sich eh. Und wir haben eh die nächste Zeit noch spannende Themen da aufzuschreiben. Da kommt ja immer was rein.
Perfekt.
Gut, Carsten, dann wir sprechen uns eh, aber wir sprechen uns im Podcast wieder in 2 Wochen.
Genau.
Guti.
Hau rein.
Danke dir. Ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu. Alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.